Hallo ihr Lieben, hier sind Fabian
und Jenny
und zusammen sind wir 50 Kilo Glück, der Podcast mit Zelt.
Wir haben wieder eine neue Folge für euch und wir haben einen Gast dabei.
Und das ist Eike Schürmann, der Vorsitzende von Leading Campings, und ich glaube, wir heißen jetzt mal virtuell willkommen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Eike.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Jenny. Vielen Dank für die Einladung, Fabian. Ich falle jetzt gleich mal mit der Tür ins Haus, weil vielleicht kriege ich sonst Ärger. Ich bin nicht der Vorsitzende. Wir sind nämlich ein Verein und dann haben wir selbstverständlich einen, der kommt immer aus den Reihen der Campingunternehmer. Ich bin der Geschäftsführer, also der, der das Licht ausmacht und den Müll runterbringt.
Okay, dann haben wir auch da schon mal ich würde sagen, zu Leading Campings, was das genau ist. Ich glaube, da können sich nämlich einige Leute nicht so ein richtiges Bild von machen, außer dass man halt einen sehr, sehr aktiven Instagram-Account kennt, wenn man dann Instagram benutzt. Aber wir sehen schon, selbst ich mache jetzt schon einen Fehler und wir haben uns schon gerade seit einer halben Stunde schon im Vorgespräch unterhalten. Deswegen, aber fangen wir erstmal mit dir an. Du bist Eike Schürmann und wir freuen uns, dass du da bist. Und wir haben dich eingeladen, weil du eben ja der Geschäftsführer von Leading Campings bist und wir euren Account so gesehen haben und immer viel auch interagiert haben und ihr natürlich auch für eine Campingform steht, die wir auch ganz gut finden. Und da haben wir gesagt, Mensch, das finden wir interessant. Da brauchen wir, den Mann brauchen wir. Und vielleicht stellst du dich erstmal ein bisschen vor und erzählst mal so ein bisschen, was für dich eigentlich Camping bedeutet und wo du eigentlich von der Camping-Historie herkommst.
Ja, das mache ich gerne. Und ich zitiere meine Mutter, die inzwischen nicht mehr so genau weiß, was sie mal aufgeschrieben hat. Aber als wir Kinder klein waren, hatte sie ein Tagebuch. Und als ich 3 Jahre alt war, notierte sie: Eike läuft über den Campingplatz und wirft mit Fachausdrücken aus Camperkreisen um sich. Ich muss euch sagen, es hat sich bis heute nicht geändert. Ich habe also, seit ich 3 war, eigentlich nichts dazugelernt. Ich laufe immer noch über den Campingplatz und werfe mit Fachausdrücken um mich. Lustigerweise bin ich also wirklich ein Campingkind gewesen. Ich hatte zwei Brüder und 2 Lehrer als Eltern. Und da hat man viele Sommerferien und kommt weit rum. Und ich verdanke diesen sehr abenteuerlustigen Eltern, dass wir in den 60er und 70er Jahren Reisen gemacht haben, die heute kaum jemand mit dem Reisemobil machen würde, das aber mit einem Caravan-Gespann oder mit Wechselnden. Ich bin also schon mit zur Einschulung ganz unten in Süditalien gewesen, einmal auf der einen Seite des Stiefels runter und auf der anderen rauf. Als ich 10 war, waren wir am Schwarzen Meer, durch den Eisernen Vorhang durch Jugoslawien, Ungarn und Rumänien. Das waren echt spannende Sachen und von manchen Bildern habe ich noch sehr, sehr lange gezehrt. Kein Wunder also, dass ich dann mit 18, als ich den Autoführerschein hatte und alle meine Freunde irgendwas Schnelles, Tiefes, möglichst Orangenes mit Rallye-Streifen haben wollten, dass ich mir einen alten Transporter gekauft habe und den ausgebaut habe. Mit dem ging es dann nach Griechenland und in die Türkei. Und das waren sehr, sehr schöne Sachen. Als Student hatte ich auch noch ein bisschen mehr Zeit als später. Der Lebenslauf hat mich dann von hinten durch die Brust ins Auge wieder zum Camping geführt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich da nicht unfreiwillig dran beteiligt war. Jedenfalls bin ich Journalist geworden, bin in die Gründungsmannschaft der Promobil reingeraten. Das war die erste reine Reisemobilzeitschrift. 1984 bin ich dazugekommen. Und bin dann über verschiedene Stadien, ich war mal Pressesprecher bei Niesmann und Bischoff, als sie noch Clues herstellten und der Flair erfunden wurde, bin dann wieder in die Redaktion zurückgekommen, weil Caravaning übernommen wurde, damals 35 Jahre alt schon, ist also jetzt auch jetzt ist sie, glaube ich, 65 oder 62 ist sie jetzt, die Zeitschrift. Und wir haben damals aus noch 3.500 verkauften Exemplaren gedacht, man müsste mehr machen. Und da gab es einen Think Tank mit 3 Leuten. Einer davon war ich. Und wir hatten ein Jahr lang Zeit, eine Zeitschrift zu entwickeln. Das war insofern ganz lustig, als dass die beiden anderen auch aus der Motorpresse kamen. Und in der Motorpresse ist man immer Autojournalist. Man will immer Motor haben, man will was fahren, man will Technik haben.
PS.
Aber gesagt, wenn wir was für Caravaner machen, die bleiben an einem Ort und machen von da aus Ausflüge. Wir brauchen einen Campingplatz des Monats. Und alle haben gesagt, tolle Idee und du bist Freiwilliger. Und so bin ich überhaupt zu dem Thema Campingplätze gekommen. Und ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab. Einige Campingführer später, die ich dann gemacht habe, standen die Leading Campings bei mir auf der Matte, weil sie sich gerade eine Struktur gegeben hatten. Das ist so ganz kurz, sind das jetzt 60 Jahre Campingleben.
Das ist richtig, richtig viel.
Der Anfang ist so schön, wenn man schon so als Kleinkind quasi das Krabbeln auf dem Campingplatz lernt.
Das wissen die ZuhörerInnen jetzt natürlich nicht. Und wir haben nun mal das Medium Podcast gewählt, als wir hiermit angefangen haben. Wir können jetzt nicht eine YouTube-Show machen und das Bild zeigen. Wir haben im Vorgespräch von Eike ein ganz, ganz tolles Bild gesehen, wie er als kleiner Junge auf dem Campingplatz war. Ein ganz, ganz kleiner Wohnwagen, ein relativ großes Zelt, geht schon in unsere Richtung, und ein kleines, tolles Auto und sehr viel Gemütlichkeit. Also ich glaube, diese Camping-Historie nehmen wir dir definitiv ab.
Ja, ich weiß es auch zu schätzen. Also ich fühle mich immer noch privilegiert, obwohl ich inzwischen durch Arbeitsbelastung viel zu wenig Zeit habe. Aber um das jetzt nochmal abzurunden, ich habe selber zwei Kinder, die sind inzwischen auch schon groß und sogar ein bisschen älter als ihr seid. Aber immer wenn wir anderen Urlaub gemacht haben, wir haben denen alles angeboten, Urlaub auf dem Bauernhof, Urlaub in Ferienhäusern, Urlaub, wann fahren wir wieder auf den Campingplatz? Es ist einfach für Kinder, glaube ich, wirklich eine schöne Welt, denn sie gehen vor die Tür, sie gehen den Eltern nicht verloren, sie finden immer gleich Spielkameraden, die ihnen passen und die irgendwie ähnliche Interessen haben, und das ist total entspannend für alle in der Familie.
Das sind tatsächlich genau, was du da sagst, genau meine Erinnerung an teilweise auch Campingplätze von Leading Campings oder die dabei sind bei Leading Campings. Jumbo Camping in Dänemark, in Norddänemark zum Beispiel, war ich auch sehr, sehr oft als kleines Kind. Und ja.
Man muss allerdings sagen, Fabian spricht kein Dänisch. Also Kinder verstehen sich, auch wenn sie nicht die gleiche Sprache sprechen.
Das stimmt. Oh ja, da habe ich Erfahrungen aus allen möglichen Ländern, und das kann man jetzt ja noch pädagogisch aufwerten und sagen, das ist ja eine super Lebensbewältigungspädagogik, wenn man den Kindern dann auch überlässt, sich mit Händen, Füßen und Spielzeugautos irgendwie zu verständigen.
Das stimmt. Aber tolle Geschichte. Und wie machst du jetzt, wenn du jetzt Zeit hast, wie machst du denn jetzt Urlaub? Auch immer noch Camping. Bist du mit dem Caravan unterwegs oder im Wohnwagen oder ist ja das Gleiche? Oder im Reisemobil? Wie machst du es?
Ja, ich bleib mal bei deinen beiden ersten mit dem Caravan und dem Wohnwagen. Wir haben vor einiger Zeit einen inzwischen dann auch wieder an Altersschwäche verstorbenen Hund gehabt. Und da kommt man ganz schnell darauf, dass man eine Urlaubsunterkunft unglaublich schwierig finden kann und das Reisen sich relativ schwierig gestaltet. Und also nach den Vorteilen, die das Campen mit Kindern uns gebracht hat, haben wir dann auch noch festgestellt, welche Vorteile das Campen mit Hund hat. Und der Hund ist tot, der Caravan noch nicht.
Ich glaube, das ändert sich auch nicht so schnell, oder?
Nein, das wird sich auch nicht so schnell ändern. Der Caravan ist für mich inzwischen die, denke ich, passende Form. Ich habe vorhin gesagt, wir haben nicht ganz so schrecklich viel Zeit, solange man noch in Lohn und Brot ist. Ich meine, alle Leute sagen immer, ach toll, Camping, du hast immer Urlaub. Ich habe nicht immer Urlaub. Aber wenn ich denn welchen habe, ein Reisemobil, würde sich bei mir die Beine in den Bauch stehen und der Motor würde festgehen, weil wir es zu selten nutzen könnten. Der Caravan frisst kein Brot, der steht auf einem Abstellplatz hier in einem Gartengrundstück, wo ich ihn jederzeit rausholen kann, und ist das Passende. Für so, wie ihr das macht, ich finde das ja wild romantisch, aber ich habe keine Lust mehr auf einen feuchten Rücken und Aufstehen vom Boden. Also da muss ich dann auch ein paar Altersprivilegien irgendwie für mich beanspruchen dürfen.
Das erste davon, von den beiden Sachen, Das muss ich korrigieren. Das zweite mit dem Aufstehen vom Boden verstehe ich.
Okay, dann lassen wir es bei dem.
Feuchten Rücken, das gibt es tatsächlich bei uns auch nicht. Da würden wir, glaube ich, auch nicht mit klarkommen.
Obwohl manchmal frage ich mich, warum wir zelten. Wenn ich so den Zeltaufbau- oder Abbautag habe, frage ich mich immer danach, warum bin ich zelten?
Das Hin- und Hergeschleppe ist es halt. Das Hin- und Hergeschleppe von den Sachen, das ist es eigentlich, was es umständlich macht. Ich glaube, wenn wir jetzt einen Anhänger hätten oder so, da könnte man halt auch vieles einfach drin lassen, während das dann irgendwie sicher steht. Aber das Geschleppe, das ist im Moment so unser Mantra, was über uns herumschwebt, aber
meditativ kann man das auch nennen.
Meditativ.
Ja. Ihr könnt das ja Habitat Workout nennen, indem man sich sein eigenes Häusle da aufbaut und abbaut. Und außerdem müsst ihr ja auch noch irgendwie eine Entwicklung sehen. Also wenn ihr dann diese 30, 35 Jahre überbrückt habt, die jetzt zwischen uns liegen, dann wollt ihr vielleicht auch nicht mehr zelten. Aber die Erinnerungen, die sind auch sehr, sehr intensiv. Also nochmal zurück auf dieses Bild, über das wir gesprochen haben. Wir Kinder haben dann immer im Zelt geschlafen. Ich habe das wirklich geliebt. Ich habe das wirklich geliebt vom Hören der Tiere und der Vögel und wenn da nur ein Hase vorbei hoppelt, ist er ja im Ohr eines Kindes gleich so groß wie ein Elefant.
Also ja.
Zwischen Gruseln und sich freuen sind da kurze Wege. Da sind viele Erinnerungen dran und das soll man auch nicht leichtfertig vergeben. Also irgendwie bewundere ich euch auch mit eurem Zelt.
Ob das jetzt so notwendig ist, wir haben ja schon, also wir bewundern eigentlich eher die Outdoor-CamperInnen, die dann da wirklich mit so einem 800-Gramm-Zelt, das doppelt so viel kostet wie unseres, auf dem Fahrrad unterwegs sind und damit irgendwie von Gibraltar bis nach Moskau fahren. Das sind die Leute, die wir bewundern.
Früher nannte man die Flagellanten. Das waren die Leute, die sich selbst gegeißelt haben. Aber gut, okay.
Ja, aber schön. Jetzt haben wir ganz, ganz viel über dich erfahren und das sind immer, ist einfach so schön. Immer wenn wir uns mit anderen CamperInnen unterhalten, ist es einfach immer wieder schön, die Historie, wie kam man eigentlich dazu und was hat eigentlich Camping in dem Leben zu suchen? Und es ist immer wieder spannend zu hören.
Ja, beziehungsweise wie man dazu kam. Ich finde, jeder hat da ja so seine eigene Geschichte.
Richtig, wir haben ja auch eine eigene Geschichte. Ja, die machen wir jetzt gerade.
Ja, das ist noch sehr spannend. Es ist auch spannend zu erfahren, wie Menschen eben dann jetzt da hineinfinden. Und deswegen finde ich also gerade auch eure Geschichte und dass ihr diese Geschichte auch erzählt, ganz, ganz wichtig.
Ja. Und natürlich ist es auch ein Anliegen von uns, wir waren selber, also ich als Kind hatte niemals was mit einem Zelt zu tun. Wir haben immer dieses Hüttencamping, was in Dänemark ja sehr, sehr traditionell immer gepflegt wurde, was ja in Deutschland erst seit kurzer Zeit so ist. Das habe ich als Kind immer gemacht. Du warst
mit dem Wohnmobil.
Genau.
Da waren wir in Schweden, Norwegen und in Deutschland.
Richtig, so. Und also mit Zelten hatten wir nichts zu tun. Und dann mit der langen, langen Pause Pauschalurlaub jetzt irgendwie mit dem Zelt. Und unsere Freunde sagen jetzt schon immer, hätte man uns vor einem Jahr gesagt, dass ihr in einem Zelt freiwillig übernachtet, hätten wir uns ausgelacht. Ich glaube, das trifft es schon. Wir hätten es selber nicht gedacht. Aber ja, es ist mittlerweile tatsächlich so ungefähr ein Jahr her. Gut. Willst du jetzt nochmal genau erklären für die Unwissenden wie mich, was ist Leading Campings genau?
Ja, das ist in kurze, dürre Worte gefasst. Übersetzen wir das einfach mal aus dem Englischen ins Deutsche, was mit Camping nicht geht, weil Camping komischerweise schon in Deutschland ein Lehnwort war, als es noch Leute gab, die die deutsche Sprache Deutsch erhalten wollten. Führendes Camping. Ein bisschen angelehnt, vielleicht auch klingt sehr arrogant, ist gar nicht so gemeint, an die Leading Hotels of the World. Und das kommt nicht von ungefähr, dass diese Namensgebung stattgefunden hat. Die Leading Campings sind ein Zusammenschluss, ein freiwilliger Club selbstständiger und unabhängiger Unternehmen. Und zwar sind es in den allermeisten Fällen Familienunternehmen. Lediglich in Kroatien, wo man einfach keine Familienunternehmen in der Fünf-Sterne-Kategorie findet, das ist historisch gewachsen durch die durch das Volkseigentum, was sie in früheren Jugoslawien hatten. Und dann sind die Filetstücke nachher unter Konsortien aufgeteilt worden. Aber ansonsten versuchen wir einfach Familienunternehmer anzusprechen, die ihr eigenes Unternehmen aufgebaut haben, die auch ihre eigenen Stärken haben, ihre eigenen Zielgruppen suchen. Das Einzige, was uns verbindet und was Leading dann zu Leading machen soll, ist die Qualität. Also wir haben Statuten, Vereinsstatuten, und da steht komischerweise drin, Aufgabe der Leading Campings ist, das Image von Camping in der Öffentlichkeit zu verbessern. Das war unser Ziel bei Gründung 1994. Das ist ja jetzt auch schon über ein Vierteljahrhundert her. Und erst jetzt in der Corona-Zeit kommt eigentlich Camping aus dieser Aschenputtelecke des Tourismus raus. Früher war das ja so, wenn man sagte Hotel, dann ging bei den Leuten im Kopf ein Film an und man saß am Pool und kriegte von einem livrierten Kellner ein Caipirinha gereicht und alles war wunderschön. Und wenn man Camping sagte, dann sahen alle Leute RTL. Und da saßen Leute im Netzunterhemd und hatten eine Bierflasche in der Hand und rülpsten.
Oder haben den Gartenzwerg vor der Hecke zurechtgeschoben.
Ja, und da haben wir sehr drunter gelitten. Allerdings sind wir auch relativ glücklich unter dem Radar der allgemeinen Betrachtung immer mit den Wissenden gesegelt. Also es gab ja Leute aus den, die selber eben Camping machten, die schon wussten, dass es Ein-Sterne- und Fünf-Sterne-Plätze und irgendwas dazwischen gibt. Und nochmal, um da jetzt zurückzukommen, also die Leading Campings gibt es jetzt in 11 Ländern Europas, sind alles eigenständige Betriebe und denen reden wir auch in nichts rein. Wir sind keine Kette, kein Franchise. Wir wollen auch nicht der McDonald's des Camping sein, wo man 400 Kilometer vorher schon weiß, wie es da riecht, sondern wir wollen, dass die Leute bei an jedem Campingplatz etwas sehr Individuelles finden. Und das umfasst dann auch, dass nicht jeder Leading Camping auf jeden Camper passt. Also die Geschmäcker sind ja nun mal unterschiedlich und das ist dann eben eine Form von Luxus oder eine Form von Service-Orientierung, die unterschiedliche Ausprägungen hat. Fangen wir mal bei den Zielgruppen an. Also es gibt sicherlich einige Leading Campings, die sehr gerne Gäste austauschen aus der reiferen Campergruppe. Die sind sehr Wellness- und Kur-orientiert. Und da ist es schön ruhig und ganz gediegen. Und es gibt ganz viele, die ganz, ganz viel für Familien tun. Und dann gibt es die, die mehr tun für Familien mit kleineren Kindern und einige, die tun auch was für pubertierende Kinder. Ich will das jetzt nicht so auswalzen, aber die Leading Campings sind unterschiedlich. Sie haben unterschiedliche Größen. Wir haben kleine und große Plätze. Und nicht jeder fühlt sich überall wohl. Aber was wir unbedingt wollen, ist, dass wir Qualitätsansprüche erfüllen und dafür haben wir ein eigenes Qualitätsmanagement entwickelt.
Okay. Und das heißt dann so, da habt ihr jetzt so verschiedene Punkte rausgesucht, die irgendwie sein müssen. Sauberes Waschhaus jetzt mal als Basis irgendwie gedacht.
Ja, also das wären jetzt ja mal die Basics. Aber ja, wir sind die erste Gruppe gewesen, die 2009 haben wir damit angefangen, Mystery Guests rumzuschicken. Das gab es im Campingwesen noch nirgendwo. Inzwischen wird es glücklicherweise auch von anderen Leuten kopiert. Das heißt, wir haben Leute dafür bezahlt, dass sie Urlaub machen. Die sind als normal buchender Gast auf einem Campingplatz aufgeschlagen, haben nicht gesagt an der Rezeption so, ich bin hier der Tester, sondern die haben ganz normal ihren Urlaub gemacht. Wir haben für die einen eigenen Fragebogen entwickelt, der beispielsweise deutlich über das ADAC-Check-Programm rausgeht. Das sind fast 250 Fragen. Die Leute liefern dann auch noch eine Fotodokumentation ab. Und die haben klare Aufgaben. Also wir trainieren die Leute selber auf Nicht-Leading-Plätzen in so Wochenendseminaren. Und dann gehen die raus und die haben zum Beispiel die Aufgabe, eine leichte Eskalation herbeizuführen. Das heißt, sie gehen zur Stoßzeit in die Rezeption und sagen, also der Stellplatz 87A gefällt mir jetzt nicht, kann ich nicht den 93B haben, der ist ja noch frei. Und dann wollen wir eben wissen, wie die Rezeptionisten reagieren, ob sie schroff reagieren oder ob sie den Kundenwunsch erfüllen können im besten Fall oder wenn sie das nicht können, ob sie dem Kunden auf eine angenehme Weise klar machen, dass der Platz jetzt aber ab morgen reserviert ist und sich deswegen das Umziehen nicht lohnen wird. Ganz einfach solche Dinge. Das ist der eine Part. Der zweite Part ist, seit 2015 haben wir einen eigenen Qualitätsbeauftragten. Der wurde installiert, weil ich als Geschäftsführer, ich sitze dann dazwischen. Ich bin nicht dabei, wenn der Mystery Gast oder die Mystery Gästin ihren Check macht. ich kriege dann den Bericht, ich rufe dann den Campingunternehmer an und sage, also alles eitel Sonnenschein, aber dies und jenes, was war denn da los? Und dann kriege ich die Antwort, ich sag mal, ich kriege eine Antwort, die mich nicht befriedigt, weil ich war nicht dabei, ich kann die Sache nicht kontrollieren. Also ich kriege nicht die Antwort, das kann gar nicht sein, das gibt's nicht, aber ich kriege vielleicht die Antwort, ja, das ist ein Mitarbeiter, aber der ist inzwischen schon gar nicht mehr da und geht nicht und tut nicht. Wir haben da ins Leere gefischt. Also haben wir einen Qualitätsbeauftragten installiert, der dann, wenn sich, also wenn Dinge wirklich Anlass zur Sorge geben, ich meine jetzt nicht ein Haar im Abfluss, sondern ich meine etwas, wo man wirklich drüber reden muss, dann fährt er dahin. Aber der fährt angekündigt und mit offenem Visier und der nimmt den Campingunternehmer an der Hand und geht mit dem an den Ort, um die es zu besprechen gibt und sagt, warum hast du das hier so und so gelöst? Jetzt setz dir mal die Brille eines Gastes auf und versuch mal, nehmen wir mal ein böses Beispiel, deine Chemietoilette hier zu entleeren und da ist aber kein Handwaschbecken. Warum? Stellt sich dann raus, hat er noch nie gemacht und kommt dann auf die Idee, dann kriegt er von uns eine Zeit nicht vorgegeben, sondern wir fragen ihn, wie lange glaubst du, dass du brauchst, das abzustellen, zu ändern oder zu verbessern. Und wenn der dann sagt, ein halbes Jahr, dann sagen wir, dann kommen wir dann nochmal vorbei. Und wenn er sagt, das machen wir im nächsten Jahr, dann kann das auch so lange noch ruhen, wenn das nicht wirklich etwas ganz, ganz Kritisches ist. Und auf diese Weise haben wir also eigentlich immer auch die Augen des Gastes auf den Dingen der Campingunternehmer. Die bauen sich ja manchmal, und das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern auch sehr positiv, die bauen sich ihr eigenes Denkmal, aber sie bauen es gar nicht aus der Sicht des Gastes, sondern sie versuchen, ihr Produkt natürlich zu verbessern, aber das kann schon mal am Gast vorbeigehen.
Ja.
Eigentlich ist das Konzept, ich finde es großartig, also dass man so einen Mystery-Gast hinschickt und so weiter, ich finde das einfach großartig, weil man so auch wirklich hinter die Kulissen gucken kann.
Also wir melden uns schon mal freiwillig.
Also seit es Social Media gibt, hat man ganz viele Mystery-Guests, aber natürlich, also wir monitoren auch in Sämtlichen, also nicht nur auf unserer Website kann man ja Reviews hinterlassen, sondern natürlich gucken wir uns das auf PinCamp, auf Camping Info, auf Suva, auf TripAdvisor und was es gibt, das wird alles angeschaut. Es sind ja eben immer Momentaufnahmen. Man kann allerdings eben aus einer Vielzahl und auch wenn man zwischen den Zeilen lesen lernt, eine ganze Menge rausfiltern, was dann wirklich relevant ist. Und dann ist eben auch Handlungsbedarf da. Also wenn man Leading heißt, sollte auch Leading drin sein. Das ist unser Anspruch. Ob das immer gelingt, das ist wie im echten Leben nicht an jedem Tag gleich gut. Es gibt auch Montage auf Leading Campings.
Wo gibt es die nicht, ne? Ja.
Also man kann als, also wenn wir jetzt sagen, wir entscheiden uns jetzt für ein Leading Camping und das haben wir ja tatsächlich dieses Jahr auch sogar schon gemacht, also kann man ja ganz offen sagen, also wir zum Beispiel haben im August vor beim Südseecamp, das ist ja auch eines eurer teilnehmenden Campingplätze, haben wir am Südseecamp gebucht und freuen uns darauf. Und ich glaube tatsächlich, nach dem, was du so erzählt hast, wir waren da noch nie, gehen wir stark davon aus, dass das ein ziemlich guter Aufenthalt wird. Und ja, ich glaube, dass kann man sich als Gast immer sicher sein, dass bei euch auf euren teilnehmenden Campingplätzen ein gewisser Standard ist.
Ein Komfort, würde ich fast schon sagen.
Also. Ja, genau. Also
ja, also wir sind alle im fünfsternigen Bereich. Wo ihr das Südseecamp erwähnt habt, möchte ich sagen, das Südseecamp ist sogar Gründungsmitglied der Leading Campings. Gegründet haben das drei Unternehmer aus drei verschiedenen Ländern. Und das war eine Befreiung. Also es ist der Unio Lido in Italien, es ist Playa Montreutsch in Spanien und es ist eben das Südseecamp in Deutschland. Und die drei waren 1994 so weit voneinander entfernt, dass sie nie um den gleichen Gast konkurriert haben. Denn wenn ein Gast vorhat, nach Spanien zu fahren, kriege ich den nicht in die Lüneburger Heide und umgekehrt. die konnten also relativ frei sagen, hör mal, dieses und jenes Problem, wie machst du das? Wie regelst du dieses? Und also die haben sich fast in die Bücher geguckt, weil das ja irrelevant war. Das würde man mit seinem direkten Mitbewerber, der 3 Kilometer von einem entfernt in der gleichen touristischen Region ist, niemals machen. Aber das hat diesen Leuten eine gewisse Freiheit gegeben, voneinander zu lernen. Und das ist etwas, was wir heute noch tun. Wir haben also bei den Leading Campings 2-mal im Jahr eine Mitgliederversammlung und jedes Mal berichtet ein Platz oder mehrere Plätze, die das gleiche Thema bearbeiten, in einem Best-Practice-Seminar über eine Sache auf ihrem Platz, wie sie die handhaben, wie sie die machen, als Ideengeber für die anderen. Das ist eigentlich etwas, was ich an diesem Club sehr schätze. Wir machen auch zentrale Mitarbeiterschulungen. Die sind natürlich freiwillig. Also es wird nie sein, dass alle Campingplätze Leute entsenden. Aber auch die Menschen, die in Schlüsselpositionen arbeiten, in der Rezeption, in der Animation, im Restaurant, die wollen wir zusammenbringen, damit da auch so eine Art Familiengefühl entsteht.
Also das klingt alles gar nicht so wie, also wenn man das jetzt nicht so besonders doll verfolgt und euch einfach so wahrnimmt. Und ich erinnere mich früher an meinen Kindertagen auch noch an die Leading Campings Fahne auf den Campingplätzen, auf denen ich war. Und da ist es so, dass man einfach bei euch geht's nicht um Protz, Pump und Luxus und höher, größer, schneller, sondern so wie ich das jetzt so verstanden habe, um einfach ein sehr hohe Qualitätsansprüche, die vielleicht über das Mehrheitsverständnis an Sauberkeit und Qualität darüber hinausgeht.
Kann man das so sagen? Ich finde das sehr schön, wenn du das so siehst. Es ist auch tatsächlich genau unsere Intention. Ich könnte das an einem Beispiel ganz kompakt erläutern. Wir fühlen halt eine gewisse Verantwortung. Gut, wir sind alle im fünfsternigen Niveau und wir sind sicherlich nicht die billigsten Campingplätze. Das muss man dann der Ehrlichkeit halber auch dazu sagen. Aber man kann dieses Niveau auch nicht halten, ohne dass man irgendjemand das bezahlen lässt. Das muss man auch ehrlich sagen. Was wir jetzt zum Beispiel gerade machen und was das selbstverständlich der Leading Campings irgendwie besonders gut erläutert, das ist, wir machen jetzt Camping akademisch. Man kann bisher schon Hotelmanagement studieren, man kann Food and Beverage studieren, man kann Restaurantwesen studieren und alles Mögliche. Man konnte bislang in Europa keinen Masterabschluss in Camping machen. Und wir haben uns jetzt zusammengetan mit 3 europäischen Universitäten und wir werden den ersten europäischen, und es ist auch, wir haben es nachgeguckt, es ist tatsächlich auch weltweit noch der erste Master of Sustainable Campsite Management anbieten. Das ist für Leute, die schon einen Bachelor haben in irgendeinem der Bereiche der Tourismuswirtschaft oder einer kaufmännischen Geschichte und die das gerne noch berufsbegleitend draufsatteln möchten. Und diese Leute werden in 3 europäischen Ländern studieren, und zwar nicht wahlweise, sondern eins nach dem anderen. In den Niederlanden, in Katalonien und in Kroatien. Das sind 3 Semester in jeweils einem anderen Land. Der ganze Studiengang findet in Englisch statt. Und das 4. Semester verbringen sie dann als Praxissemester auf einem Leading Camping und auch auf keinem anderen als einem Leading Camping. Und da wählen sie dann auch das Thema für ihre Masterarbeit. Also das ist jetzt nicht etwas, was sich unmittelbar in einer sauberen Dusche für einen Gast niederschlägt. Aber es ist etwas, wo wir unsere Verantwortung sehen, etwas für die Entwicklung dieser Tourismusform zu tun, die wir ja so gerne eben, ich habe es vorhin genannt, Aschenputtelecke, die wir also gerne in eine ebenbürtige Situation bringen wollen mit anderen Tourismusformen, die es gibt.
Toll. Ich finde es großartig. Also würde ich jetzt nicht studieren, würde ich jetzt nicht einen anderen anderes Fach studieren, würde ich wahrscheinlich jetzt ganz schnell mich einschreiben.
Wirst du irgendwann Dr. Camp.
Oh, den gibt es, glaube ich, sogar schon als Blogger oder als Videoblogger, den Dr. Camp. Aber ja. Also ich habe auch gelesen, dass Meister Propper gar keinen Meisterbrief hat. Ich denke, der Dr. Camp hat auch keine Promotion hinter sich. Wir werden mal gucken, wie das weitergeht. Ja, das ist jetzt gerade so, dass die Curricula erarbeitet werden. Also man kann es ab 2022 dann studieren. Jenny, du kannst dir das noch überlegen.
Augenblick habe ich ja noch Zeit. Also Ich finde, wir haben jetzt schon ganz viele tolle Sachen erfahren.
Und jetzt kommen wir zu der Frage, passt Zeltcamping zu Komfortcamping?
Ja.
Was meinst du dazu?
Ja, also es wäre ja jetzt ganz schlimme Diskriminierung, wenn ich sagen würde, das geht nicht. Weil was soll der Quatsch? Camping ist mit dem Zelt wahrscheinlich in die Welt gekommen. Und wenn wir jetzt mal ganz, 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 ganz weit zurückgehen, lange bevor der Mensch sesshaft geworden ist, ist er schon mit Zelten aus irgendwelchen Tierfällen rumgezogen. Und back to the roots. Also um Gottes Willen verbietet nicht das Zeltcamping. Ich kann diese Diskussion, ehrlich gesagt, die erlebt mich jetzt ein bisschen sprachlos. Nein. Für mich darf jeder campen so, wie er möchte. Wir haben die Gäste mit den 12-Meter-Linern, die 20 Tonnen schwer sind, wo hinten noch in einem Geburtsvorgang ein Smart abgesondert wird. Wir haben Leute, die kommen mit ihren 20 Jahre alten Wohnwagen, die in der Familie schon weitergegeben worden sind und die da eine Tradition haben. Und selbstverständlich haben wir Leute und auch überzeugte Zeltcamper. Und wir haben natürlich auch, du hast vorhin die Hardcore-Leute erwähnt, die mit ihrem super Leichtzelt und jedem Gramm gegeizt auf ihrem Gravelbike von Gibraltar bis zum Nordkap fahren. All diese Leute sind uns willkommen und wenn die bei uns vorbeikommen, sollen sie sich wohlfühlen. Und ich würde jetzt mal ganz was Ketzerisches sagen. Wenn ich einen 12-Meter-Liner habe mit 400 Liter Wasser und Fußbodenheizung, dann brauche ich eigentlich gar nicht unbedingt den 5-Sterne-Campingplatz, weil ich habe sehr viel Luxus bei mir selber. Aber wenn ich nur, und das setze ich in Anführungsstriche, das nur ein Zelt habe, dann bin ich ja auf eine gute Infrastruktur um ein Vielfaches mehr angewiesen als dieser voll ausgestattete Camper.
Das stimmt. Wir freuen uns über eine Fußbodenheizung im Sanitärgebäude, damit man die Füße vielleicht mal zwischendurch aufwärmen kann.
Ja, aber genau das, was du auch gesagt hast, habe ich letztens zu meinem Bruder, der sich nämlich ein Reisemobil gekauft hat, gesagt. Der war Zeit seines Lebens mit seiner Frau als Bewohner in Oberbayern sehr, sehr heiteres Mitglied im Alpenverein, permanent am Wandern mit der Kraxel durch die Gegend und durch Schluchten und Klamms und so. Und der war immer Outdoor-Camper mit Zelt und hat sich jetzt eben dieses Reisemobil gekauft und meinte so, fast überheblich zu mir, dass sie ja jetzt auch weiterhin auf Naturcampingplätzen unbedingt sein wollen. Und da habe ich gesagt, aber was ändert das, ob ihr auf luxuriösen oder komfortablen Plätzen seid, als so auf Naturcampingplätzen?
Das euer Haus habt ihr dabei.
Euer Haus fährt auf 4 Rädern mit. Und da ist ihm ein richtiges Licht aufgegangen. Man hat es gesehen. Du warst dabei.
Ja, das stimmt.
Ja, also ich meine, die Welt ist groß und das Angebot ist sehr vielfältig. Und ich denke, man kann auch ganz gut schöne Dinge kombinieren. Also mal etwas mehr in Richtung Biwak und mal etwas mehr in Richtung Luxusaufenthalt. Und schon wird ein Schuh draus. Ich würde gar nicht so missionieren gehen und sagen, du musst aber, und Camping unterhalb von 5 Sternen ist kein Camping, sondern ist irgendwie Verwahrlosung. Das ist in meinen Augen alles nicht zutreffend. Und solange wir nicht, und das werden wir niemals haben, Leading Campings in 200 Kilometer Entfernung voneinander haben, dass man also nie woanders Rast machen muss als auf einem Leading Camping, werde ich das auch gar nicht durchsetzen können. Also ich meine, das Angebot ist groß und es gibt auch die eierlegende Wollmilchsau nicht. Es gibt nicht das Zelt, das bei Regen nicht nass und klamm wird, und es gibt nicht das Reisemobil, was in der Handtasche passt. Die Leute haben unterschiedliche Interessen und sie müssen herausfinden, wo sie zu Kompromissen bereit sind. Aber Zelte gehören zu uns, gehören zum Komfortcamping und zum Luxuscamping sicherlich auch dazu, und erst recht so Zelt, wie ihr das zelebriert. Ich meine, ihr habt da eine ganze Menge toller Ausstattung dabei, wenn ich an den Backofen und die Lichterkette denke. Das ist ja schon ein temporäres Einrichten. Und ich finde, dazu passt natürlich ein komfortabler Campingplatz auf jeden Fall.
Ja.
Mir stellt sich die Frage, inwiefern ihr denn herausfindet, was denn die Leute an Komfort oder an Luxus haben wollen? Also macht ihr da eine Umfrage oder, also klar, du bist selber Camper, aber ich glaube, man ist dann trotzdem immer noch irgendwie so ein bisschen in seinem Job drin. Ich frage mich, ob du jetzt auf dem Campingplatz so in deinem Urlaub dann zu den Campern gehst und fragst, was ist denn dein Luxus auf dem Campingplatz?
Das tue ich natürlich in vielen Gesprächen, also vielleicht nicht direkt so, dass ich die so gezielt anquatsche, aber man kommt natürlich ins Gespräch und man findet auch vieles raus und man findet auch immer wieder Beispiele für alles Mögliche. Ich denke aber, man muss auch Trends und Megatrends, also jetzt ein bisschen in die Soziologie reingehen und in die Zukunftsforschung reingehen. Da sind wir ja auch auf Campingtagen und auf internationalen Kongressen unterwegs. Und da lernt man einiges über Tourismusentwicklung. Und wir sind im Moment in einem riesigen Umbruch. Und deswegen seid ihr auch im Grunde Trendsetter. Ihr fahrt zwar jetzt mit einem Fiat Panda, aber auch mit einem noch so teuren Tesla kann ich keinen Caravan ziehen, ohne dass ich ein ganz, ganz, ganz langes Kabel brauche, weil ich werde so oft anhalten müssen. Mehr als 200, 250 Kilometer schafft man mit einem Caravan am Haken, mit einem heutigen Elektroauto noch nicht. Dann hat man den Caravan da hinten dran, dann kommt man auf eine Ladestation an einer Autobahn, dann muss man den Caravan abhängen, weil man nur rückwärts in diese Bucht rein kann, um die Nabelschnur anzuschließen und. Also wir werden, wenn wir das mit der Elektromobilität ernst meinen, wieder viel mehr Zeltcamper sehen. Wir werden auch viel mehr Mieter von skandinavischen Hütten oder wie das Neudeutsch überall als Glamping-Unterkunft angeboten wird, feststellen. Das heißt, Campingplätze werden sich weiterhin verändern. Sie werden natürlich Relaisstationen werden, weil man kann über Nacht jedes Elektroauto auch mit einem Lademanagement aufladen und dann geht's eben am nächsten Tag vielleicht weiter. Ich rechne nicht damit, dass wir bei den Reisemobilen so sehr, sehr schnell in irgendeine elektromobile Veränderung reinkommen. Aber ich glaube, dass sehr viele Leute, die neu dazukommen, es fängt ja schon bei der Führerscheinregelung an. So ein alter Sack wie ich kann mit dem Pkw-Führerschein 7,5 Tonnen fahren. Da passen auch die großen Reisemobile noch dazu. Ihr könnt noch 3,5 Tonnen fahren, aber zum Beispiel auch keinen nennenswerten Anhänger an einen Pkw hängen. Es sei denn, ihr macht dann noch eben ein B96 oder tatsächlich ein BC-Führerschein. Aber das ist alles mit Geld, mit Einsatz, mit Zeitaufwand verbunden. Und viele Leute haben den nicht und gerade nicht in der Rush-Hour des Lebens. Insofern glaube ich, wir werden in Zukunft eher mehr Zelte sehen, als wir sie jetzt sehen.
Ja, den Eindruck haben wir auch so ein bisschen.
Den Gedanken finde ich ganz schön, weil man holt sich auch gerne von anderen ZeltcamperInnen sich Ideen, was man denn noch verbessern könnte tatsächlich.
Ja, und meistens enden diese Ideen dann in einem gefüllten Warenkorb. Also wir können da definitiv ein Lied von singen. Also das ist schon, unser Anspruch ist es gar nicht mal so immer so viel Geld auszugeben, sondern unser Anspruch ist halt einfach den Komfort, den wir in anderen Urlaubsformen immer hatten, möglichst doll in dem Urlaub beziehungsweise dem Aufenthalt wiederzugeben, den wir dann in diesem Zelt haben, weil wir eben auch ganz viel auch im Zelt mobil arbeiten und deswegen gar nicht immer nur, wir werden ganz oft gefragt, wieso haben wir so viel Urlaub? Eigentlich tun wir das. Wir haben ganz, ganz viel, wir machen Zoom-Konferenzen und so weiter. Jenny macht mobile Uni und das machen wir halt alles gerne auch eben im Zelt. Und dann finden wir das einfach wichtig, ein gewisses Maß an Komfort dabei zu haben. Und das ist natürlich auch dann entsprechend hochpreisig manchmal, manchmal halt auch nicht. Und manchmal findet man gute Lösungen, die halt nicht so viel kosten. Und manchmal kann man auch auf Dinge verzichten. Wir neigen nicht zum Verzicht, was das anbetrifft.
Doch, wir haben jetzt über die Winterpause hinweg verbessert.
Tatsächlich.
Sachen aussortiert.
Das, genau, einfach dieses uns von Platz wegnehmenden Dingen verabschiedet hin zu praktischeren, platzsparenderen und hochwertigeren Dingen, die dann vielleicht auch einfach länger halten und mehr Sinn haben. Aber was wir eben auch gesehen haben, ist auf Campingplätzen, also einige Campingplätze, die wir jetzt im letzten Jahr angerufen hatten, hatten zum Beispiel gar keine Möglichkeit, uns mit unserem Zelt-Setup aufzunehmen, weil unser Zelt ein zu großes Flächenmaß hat, mit dem Auto halt auch noch mehr Platzbedarf hat und die gängigen Zeltplätze halt irgendwie so bei so einem 3x3 Meter Flächenmaß gedacht waren. Und die anderen Plätze hatten halt dann Schotter oder Rasengitter, wo wir uns einfach die Zeltplane mit zerstören. Und ich habe keine Lust, mein Zelt zu einem Gaffer-Tape-Schloss umzubauen. Und deswegen findet dann so ein Campingplatz halt für uns eben nicht so die oberste Kategorie, weil wir da einfach schlichtweg nicht stehen können. Und das ist immer sehr schade.
Ja, also so sind wir ja eigentlich aneinander gekommen, Fabian, weil diese Frage hat mich tatsächlich selber auch kalt erwischt. Und ich habe dann eine kleine Recherche angefangen, wo das bei uns geht und wo das nicht bei uns geht. Und ich war dann am Ende doch ganz versöhnt, dass die Mehrheit der Campingplätze keine Campingmittel, also Zelt, Karawan, Reisemobil, auf irgendwelchen Plätzen diskriminieren möchte. Aber die Problematik ist natürlich da bei den großen Zelten. Wir sehen auch inzwischen ordentlich große Familienzelte, die mit 4 Tunnelröhren in alle Himmelsrichtungen abgehen. Und wenn man dann den Bedarf an Platz für die Abspannleinen noch dazu rechnet, dann wird es tatsächlich auf der einen oder anderen Parzelle eng. Und ja, also die Bodenbeschaffenheit, die ist jahrelang in die Richtung gegangen. Die Fahrzeuge werden immer größer und schwerer. Ja. Wir müssen was an der Drainage tun. Wir müssen verhindern, dass die Leute sich mit ihren Fahrzeugen auf der Wiese festfahren. Deswegen sind die Rasengittersteine gekommen. Deswegen sind diese Eco-Raster, also das ist sowas Ähnliches in Kunststoff, aber sehr scharfkantig, dazu gekommen. Das ist dann oben oberflächlich schön zugewachsen. Aber wenn man da poolt, dann wird's hart, ja. Da kann ich so schnell natürlich jetzt auch nichts dran tun. Ich kann euch nur signalisieren, das ist schon auf dem Schirm. Wir sehen also tatsächlich seit einigen Jahren eine Renaissance der Zelte. Wir haben früher immer so volatil gesehen, wenn die Sommer schön warm waren und die Discounter hatten wieder ein Familienzelt für 89,90 im Angebot, dann hatten wir ganz viele neue Zeltcamper und die kamen im nächsten Jahr alle nicht mehr wieder. So ein Zelt frisst kein Brot, das liegt im Keller und man vergisst es dann auch ganz schnell oder man verhökert es auf eBay. Das waren so Eintagsfliegen. Die sind dann wieder weggegangen. Aber wir sehen seit einiger Zeit, dass Leute wie ihr in gutes Equipment investieren, dass sie sich ihr Equipment auch durchdenken, sagen, was brauche ich? Aus der Erfahrung sagen, ich brauche dann doch was anderes, dann rüste ich auf oder um. Und die Leute bleiben uns erhalten. Wir sehen auch eine Zunahme an Dachzelten. Das hat überhaupt niemand auf der Pfanne gehabt, dass Dachzelte so ein Hype werden. Ja. Und wir sehen eine Wiederzunahme an Faltkarawans. Das ist also ein relativ leichter Anhänger, den man noch hinter kleineren Autos und eben auch oft mit dem Pkw-Führerschein ziehen kann, wo man das Zelt dann mehr oder weniger ausklappfertig dabei hat.
Und das wird dann auch Varianten, die wir überlegt hatten, tatsächlich.
Ja, und das wird zu einer Änderung der Infrastruktur bei den Campingplätzen führen, aber auch eben nicht von heute auf morgen, weil die Karawans und die Reisemobile sind halt auch alle noch da. Da müsst ihr vielleicht in eurer Vorreiterrolle sowohl Stolz als auch Demut haben. Also den Stolz, dass ihr uns zeigt, dass wir das brauchen, aber auch die Demut dafür, dass der Status quo noch nicht überall so ist, dass die Zeltwiesen entsprechend ausgestattet sind, wie ihr das gerne habt, mit Stromanschluss und so weiter. Oder eben die Komfortparzellen durch Hecken und Büsche so schlecht geschnitten sind, dass sie eher auf dieses langrechteckige als auf das quadratischflächige zugeschnitten sind. Da wird sich aber was tun.
Dafür machen wir das ja auch. Also dafür machen wir das ja. Wir setzen uns für das Zelt ein, dass Leute zum Zelten kommen, weil wir finden das einfach schön.
Richtig. Also wir haben den Podcast ja ganz bewusst der Podcast mit Zelt genannt, damit wir eben einerseits sagen, hey, wir sind eben Zeltcamper und wir haben das Zelt sehr, sehr gern und wir versuchen uns auch einfach so ein bisschen als dafür einzusetzen, dass auch Zeltcamping auch wahr und ernst genommen wird. Und aber gleichzeitig hören uns auch sehr, sehr viele Leute mit Karawanen oder Reisemobilen. Das ist, also das kriegen wir aus den Zuschriften natürlich auch immer rückgekoppelt. Aber das ist schon für uns auch einfach eine wichtige Sache, dass das einfach, dass da einfach eine Sensibilisierung da ist, dass es auch eben, dass ein Zelt nicht mehr 2x2 Meter nur haben muss, sondern dass es eben auch noch was anderes gibt, was vielleicht auch ein bisschen langfristiger gedacht ist und dass wir auch gerne einfach ein Bewusstsein dafür, für diese Form, für diese sehr nachhaltige und für diese sehr naturfreundliche Variante des, des Urlaubs, des Campingurlaubs ist. Und deswegen freuen wir uns da auf jeden Fall, das zu hören, dass das auch zumindest bei euch im Verband eine, auf jeden Fall eine Awareness gibt dafür.
Ja, also die kann ich euch garantieren. Wenn ich euch auch nicht garantieren kann, dass ihr morgen überall euer Zelt aufstellen könnt. Aber ich bin euch sehr, sehr dankbar, dass ihr überhaupt mir die Gelegenheit gibt, dass ihr, ich lerne ja auch von euch. Das ist ja nie eine Einbahnstraße. Ich bin immer dankbar für die Anregungen. Und wie gesagt, wir beobachten das mit den Zelten jetzt schon 1-2 Jahre lang. Es kann gut sein, dass Corona und das Eingesperrtsein jetzt noch mehr Leuten auch noch mal den Tritt in den Hintern gibt, es doch mal auszuprobieren. Und wir möchten ja niemandem die Tür weisen. Also ich bin froh, dass ich die Gelegenheit habe, hier bei euch auch zuzuhören.
Ja, wir haben mit wegen Corona, das war für uns die der Aufhänger überhaupt mit dem Zelten anzufangen, und deswegen werden wir nicht müde, Leute dazu aufzurufen, auch ZeltcamperInnen zu werden und das eben auch gerne langfristig. Und ich glaube, das war jetzt ein gutes Schlusswort. Oder hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was dir noch auf der Seele brennt, was dir wichtig ist?
Ja, bleibt dabei. Das wäre mein Wunsch. Ich kann immer Leute gebrauchen, die mein Gehalt bezahlen.
Auch, also wir haben nur Campingplätze, wenn man nur Campingplätze zählt, 52 Tage dieses Jahr gebucht. Ich glaube, wir bleiben dabei.
Ich glaube auch. Und tatsächlich haben wir also dieses Jahr mit Südseecamp halt noch auf dem Plan. Ich glaube, im nächsten Jahr, wenn es dann mit dem Auslandsreisen wieder wird, ich glaube, dann werden wir vielleicht noch mal einige von euren Mitgliedscampingplätzen in Dänemark besuchen, vielleicht mal auf alten Spuren laufen. Jenny kennt Jumbo Camping zum Beispiel nicht. Und das wäre doch mal schön, was hat sich verändert nach den Jahren? Und also Leading Campings wird uns wahrscheinlich häufiger nochmal wiedersehen.
Ja, und haltet aber auch nicht zurück, mir die Schmuddelecken zu erklären. Ne? Also ich mache euch jetzt nicht zum Mystery Guest, das geht jetzt nicht mehr, weil wir jetzt zusammen weltberühmt geworden sind. Aber macht aus eurem Herzen keine Mördergrube. Wir wollen alle was lernen.
Ja, so hat's ja auch, so haben wir auch letztendlich zusammengefunden. Aber so hat es gut geklappt. Wir freuen uns ganz, ganz doll für das offene Ohr und für die sehr, sehr interessanten Einblicke. Es ist immer Wahnsinn, was für eine verschiedenen Blicke wir einfach auf die Welt und die Campingwelt bekommen, wenn mit jedem anderen Gast. Und deswegen ganz, ganz lieben Dank für die Informationen und die Hinweise. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
Es war richtig schön.
Ja. Ja, finde ich auch. Ich habe jetzt gleich wieder Lust, loszufahren, aber leider regnet es hier gerade.
Hier
dann,
auch.
Dann hoffen wir, dass das Wetter bald besser wird und wir bald alle zusammen irgendwann mal wieder sehr, sehr frei auf den Campingplätzen herumtollen können, ohne jegliche Beschränkung. Und vielleicht sieht man sich ja irgendwann nochmal, irgendwann in der Eifel oder wo auch immer, auf einem Platz und können dann ein Erfrischungsgetränk uns gönnen. Mein lieber Eike, das war ganz, ganz toll. Herzlichen Dank, dass du da warst. Und wir verabschieden uns jetzt von euch ZuhörerInnen. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
Bis dann, ihr Lieben.
Und wie gesagt, nicht vergessen, wenn ihr uns gut fand oder das, was wir jetzt hier machen, gerne bei Apple Podcasts 5 Sterne geben. Wir freuen uns immer über gute Kommentare und gerne auch weitersagen. Auch das freut uns immer sehr.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Diese Folge wurde dir präsentiert von Camp Nation, dein Laden für deinen nächsten Trip.